Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier sprechen immer zwei Leute über einen Text, über den bald gepredigt werden soll. Und heute bin ich wieder da. Hallo, ich bin Astrid und ich spreche mit Hannah.
Hallo.
Wir beide sind auch Teil des Stückwerk-Teams und ihr könnt uns immer wieder hören, weil wir uns einfach sehr gerne über Bibeltexte unterhalten und weil wir auch selber die Erfahrung gemacht haben, dass wenn wir drüber sprechen, gute Gedanken entstehen und das auch helfen kann, wenn man an der Predigt sitzt, mal anderen Leuten einfach zuzuhören und selber dann sich dazu Gedanken zu machen, worüber man eigentlich selber predigen möchte. Und warum wir jetzt genau heute diesen Text predigen und was er eigentlich für eine Lebensrelevanz hat. Diesmal sprechen wir über den Text zu Erntedank. Mhm. In der Trinitatiszeit sind wir immer noch, aber natürlich ist das schon ein prominenter Festtag in dieser Zeit, würde ich doch sagen. Eben vielleicht auch mit verschiedenen Beteiligten im Gottesdienst. Das wird dann je nach eurer lokalen Tradition wahrscheinlich auch unterschiedlich sein. Und wir sprechen über einen Text, der im Lukas-Evangelium steht, und zwar im 12. Kapitel. Genau, sollen wir gleich einsteigen?
Wir können gleich einsteigen, ja. Ich glaube, es ist, manchmal hat man ja bei diesen Festtagen, löst man sich dann von der Perikopenreihe, aber ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich ein Text ist, den man auch verwenden kann, weil er, finde ich, sehr lebensnah ist. Mhm. Genau, ich lese aus der Basisbibel, aus dem Lukas-Evangelium im 12. Kapitel, und zwar die Verse 13 bis 21. Einer aus der Volksmenge sagte zu Jesus: Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Aber Jesus antwortete: Guter Mann, wer hat mich zum Richter oder Vermittler in eurem Erbstreit gemacht? Dann sagte Jesus zu allen: Gebt acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er: Was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagte er sich: So will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern. Dann kann ich mir sagen: Nun hast du riesige Vorräte die für viele Jahre reichen. Gönn dir Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Soweit das Gleichnis vom Kornbauern.
Genau. Wir haben die Basisbibel genommen, das wolltest du auch gerade sagen.
Genau.
Warum?
Wir haben die Basisbibel genommen wegen dem Begriff des Lebens oder der Seele. Also das war für mich die Entscheidung in diesem Kernsatz oder in einem der Sätze noch: In dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Da heißt es bei Luther, übersetzt es mit: Man wird deine Seele von dir fordern. Und im Griechischen steht da tatsächlich eben auch Psyche, aber das ist ja viel weiter gedacht, der Begriff der Psyche, als nur die Seele, nur das innere Leben, sondern meint ja wirklich das umfassende äußere Leben, das innere, das Gefühlsleben, aber eben auch das überirdische Leben. Oder im Wörterbuch heißt es auch so schön: das Leben bedingende Element. Psyche, das Leben bedingende Element. Finde ich schön. Wie auch immer man das dann runterbricht. Genau, und eben um das geht es, um alles. Und das steckt für mich mehr in den Begriff von Leben als in den Begriff von Seele. Leben ist für mich im Deutschen der weitere Begriff. Genau.
Ja, erinnert ihr auch an die hebräische Nefesh, die ja auch in der Septuaginta mit Psyche übersetzt wird. Von daher wird das vielleicht der ein oder anderen Rezipient zur Zeit Jesu auch oder zur Zeit des Lukas-Evangeliums auch bekannt sein. Aber eben für heute ist, glaube ich, ja nicht mehr so deutlich dem Otto-Normal-Kirchenbesucher, dass irgendwie an der Seele auch wirklich dieses Leben und diese ganze Nefesh irgendwie auch hängt. Also von daher finde ich das auch gut, weil Leben ist einfach super konkret. Wenn das Leben genommen wird, ist irgendwie auch klar, dann ist es zu Ende und alles, was man sich erträumt hat. Genau, es ist aber eben nicht nur ein Tod, der einfach, dann ist das Leben zu Ende, also so, sondern das sind halt auch wirklich deine Pläne hinfällig. Also ich glaube, es steckt ja auch dahinter bei diesem Text. So ist es.
Genau. Und Psyche steht übrigens interessanterweise auch in Vers 19, wo es um das Genießen des Lebens geht.
Mhm.
Genau. Mhm. Also, ja.
Genieße das Leben, finde ich auch gut. Ja.
Ja.
Die Perikope, ja, sorry.
Nee, sprich erstmal über die Perikope.
Die Perikope beziehungsweise die Perikopenordnung hat Vers 13 und 14 in Klammern. Hanna hat das jetzt trotzdem für euch vorgelesen. Da geht es um diesen Erbstreit, der Auslöser ist für dafür, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt. Wir haben gedacht, wir führen das an, auch wenn wir sagen, naja, das ist ja eigentlich auch nur eine Möglichkeit, zu der dieses Gleichnis passen könnte, was irgendwie sehr sprechend in viele Richtungen sein kann. Und zugleich, wir haben uns, bevor wir aufgezeichnet haben, auch darüber unterhalten, dass wirkliche Erbstreitigkeiten einfach so allgegenwärtig sind in Gesellschaften, wo es Besitz gibt. Und das einfach so existenziell für Familien auch ist, wer dann noch danach mit wem kann oder wie man das gut lösen kann. Ja, aber wir haben uns auch noch überlegt, wo hinein dieses Gleichnis doch auch sprechen könnte, jetzt in die Lebenswelt derer, die diese Predigt hören.
Ja, und im Überblick sehe ich irgendwie so ein bisschen die Frage, worum geht's im Leben? Oder dieses, ich finde, man kann ja mit diesem Kornbauern auch so gut mitfühlen, der sagt, boah, ja, ich bin bereit, jetzt irgendwie noch was zu leisten und dann will ich das aber auch genießen. Und dann will ich Ruhe haben und irgendwie ohne Sorgen, auch ohne materielle Sorgen leben können. So höre ich diesen Kornbauern auch. Und dann muss ich immer an zwei Pilger denken, die mir begegnet sind auf dem Jakobsweg, irgendwo kurz vor Santiago tatsächlich. Beide in ihren 40ern. Zwei Männer, beide irgendwie Familie und Kinder und Haus und Job und Karriere und zum ersten Mal auf diesem Weg eben unterwegs, weil sie gemerkt haben, sie kommen an den Punkt, wo sie nicht mehr alles leisten können, wo sie eine Pause brauchen. Und die haben sich dann darüber unterhalten, dass sie beide Geschichten gehört haben von Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, um ihre Rente zu genießen und dann mit dem Renteneintritt relativ plötzlich verstorben sind. Und es war für sie dann so ein Schreckbild, so will ich mein Leben irgendwie auch nicht leben. Also, und das ist, ja, ich glaube, diese Geschichten kennt man und das ist immer tragisch, wenn man merkt, da haben Menschen viel gearbeitet und dann in dem Moment, wo sie zur Ruhe kommen könnten, müssen sie sterben oder, ja, sterben sie. Und von diesem Ende her gedacht, nochmal zu gucken, was ist wichtig in meinem Leben, das macht dieser Text ja auch, ne? Stell dir vor, das Leben ist endlich, mach dir das bewusst und worauf kommt es dann an?
Ja, wofür lebst du? Ich finde wirklich diese Geschichte mit den Pilgerinnen auch so gut, weil die eben einerseits wirklich was geschnallt haben und gleichzeitig das noch nicht verinnerlicht haben. Und ich finde, das zeigt einfach auch so gut, wie schwierig das ist, sich von solchen narrativen Glaubenssätzen zu lösen. Die irgendwie unser ganzes Tun bestimmen. Also mir ging das irgendwie jetzt neulich so, dass ich habe irgendwie relativ viele Baustellen gerade zu bearbeiten sozusagen und hatte aber einen richtig schönen freien Sonntag jetzt und hab so gedacht, ja cool, das, da kann ich mal richtig entspannen. Und ich, aber auch an diesem Tag kam ich irgendwie nicht runter, weil trotzdem dieses Getriebensein sich irgendwie auch in dieser eigentlich freien Zeit so fortgeschrieben hat, wo ich eigentlich wusste, ja, ich kann jetzt, ich habe auch freie Zeit und ich muss wirklich über nichts nachdenken an diesem Tag. Und ich habe es aber nicht geschafft irgendwie. Und das habe ich dann bemerkt und konnte mich aber eben auch in dem Bewusstsein nicht ganz davon lösen, aber ein bisschen. Also ich glaube, es braucht einfach auch Übungen.
Ja. Und es ist halt wirklich irgendwie, ich fände es schade in der Predigt, wenn es so stehen bleibt bei, naja, du musst halt auch mal Pause machen, weil ich glaube, das ist eigentlich ganz vielen Menschen immer bewusst.
Ja.
Aber wie komme ich da ins Handeln? Und was hilft mir, mir das auch zu nehmen? Das ist ja irgendwie, also ich vermute, dass viele der predigenden Personen sich da auch irgendwie selbst wiedererkennen, das ja auch nicht besser hinkriegen als der Rest der Welt, ja?
Nee.
Ja, was hilft mir da irgendwie dann auch auf das, mich auf das auszurichten, was bleibt?
Mhm. Ja, und wenn du sagst, du musst Pause machen, ist es ja auch wieder eigentlich ein Glaubenssatz, der in so einem Gesamtkontext von Selbstoptimierung verortet ist.
Stimmt.
Also, weil du musst ja Pause machen, das heißt auch in Pause und nicht irgendwie ausruhen und man weiß noch gar nicht, was danach kommt, sondern Pause, um dann wieder leistungsfähig zu sein.
Ja, das stimmt.
Und genau, ist mir nur irgendwie gerade aufgefallen, dass auch in diesen scheinbaren Selbstfürsorge-Argumenten auch eigentlich vielleicht wieder ein Getriebensein oder ein Optimieren für äußere Zwecke oder so gedacht ist und eigentlich nicht eine Suche danach, wo ist das, was mir wirklich gut tut und wofür ich wirklich leben will. Also
ist gut, dass du darauf hinweist, ja, das stimmt. Du Narre, du Dummkopf, würde ich eigentlich gerne übersetzen.
Ja, und zugleich merke ich irgendwie, es ärgert mich, dass Gott eigentlich dann erst in Vers 20 interveniert. Ne? Davor ist irgendwie der Grundbesitzer, der überlegt und er sagt sich. Und also er ist sehr viel im Selbstgespräch und dann Gott ist dann erst, als er eigentlich schon entschieden ist, eben noch ein größeres Ding zu bauen. Und dann ich ärgere mich ein bisschen über Gott. Und gleichzeitig denke ich, okay, vielleicht ist es aber auch eben diese menschliche Perspektive von, ich bin so getrieben, dass ich Gott nicht höre. Mhm. Aber das finde ich irgendwie ein ganz spannendes Moment, also auf der narrativen Ebene.
Mhm.
Gleichnis. Dass Gott am Ende interveniert. Oder was heißt, er interveniert nicht mehr. Wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Mhm. Am Ende ist halt so die Moral von der Geschichte von Jesus noch. So geht es dem, der sich für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt.
Ja.
Und interessanterweise merke ich, wie jetzt gerade haben wir davon gesprochen, was einem selber gut tut. Und wir haben eigentlich noch gar nicht gesagt, was bei Gott ist. Also,
ja, das stimmt.
Naja.
Gut, ja. Wobei, das ist vielleicht so ein Henne-Ei-Problem. Oder, also ich glaube, dass das, was... jetzt wird es vielleicht ein bisschen steil. Aber ich habe schon den Eindruck, dass was mir gut tut und wenn ich für mich zur Ruhe komme, dann kann ich auch leichter in Beziehung zu Gott treten. Und gleichzeitig komme ich vielleicht auch oder kann mich besser ausrichten auf das, was zählt, wenn ich in Beziehung zu Gott bin. Jetzt,
genau.
War das jetzt verständlich?
Genau, Gott. Eben, ich würde auch sagen, Gott als unsere Schöpferin will ja auch, dass es uns gut geht. So verstehe ich jedenfalls dieses Beziehungsgeschehen auch. Und natürlich gucke ich dann schon auch nach mir. Und zugleich denke ich, ist es vielleicht wirklich gut, auch immer wieder auch sprachlich vielleicht Gott mit reinzuholen.
Mhm.
Dass man dann nicht eben doch auf so einer, ich mache Yoga und trinke Tee und dann geht's, hat's schon passen so.
Mhm.
Also, sondern wirklich, nee, was ist das, was dem Leben dient, das ich geschenkt bekommen habe?
Ja.
Ja.
Ja. Naja, und das ist ja schon spannend. Ne? Was hätte der Kornbauer noch tun können? Er hätte merken können, ich habe zu viel. Ich kann was teilen. Ich kann ja, er hätte ja noch andere Möglichkeiten gehabt, ne? Aber er geht davon aus, und das ist ja schon auch die Überschrift, die Jesus oben gibt, hütet euch von jeder Art von Habgier. Er geht davon aus, das steht ihm zu und er will das auf jeden Fall nur für sich allein behalten.
Ja, das ist auch krass. Wir kriegen gar nichts mit vom sozialen Umfeld vom Kornbauer. Wir wissen nicht, ob er was hat, ob er noch Leute zu versorgen hat oder nicht. So wie es scheint, eher nicht. Also, wenn ich das jetzt lese aus dem 21. Jahrhundert, ich meine, vielleicht, wenn die Leute das zu der Zeit Jesu in der Antike irgendwie gelesen haben oder gehört haben, diese Geschichte, war so, ja klar, der hat wahrscheinlich auch Knechte und Sklaven und noch eine Frau oder mehrere Frauen und Kinder zu versorgen. Natürlich muss der auch für die vorsorgen, aber es ist hier nicht Thema. Und ich finde, es ist schon sehr selbstbezogen, wie wir es zumindest überliefert kriegen. Also von daher finde ich, ist die Fürsorge einfach nicht vom Kornbauer ersichtlich. Sondern eben für sich häuft er das an. Und ich finde, das ist ja auch so ein, oder das finde ich so spannend an diesem Text an Erntedank, dass es eigentlich ein zu viel gibt an Ernten und Lagern. Und als ich zuerst dachte, ach ja, dieser Text an Erntedank, das macht ja voll Sinn, weil da geht's irgendwie um Vorsorge treffen, um vielleicht nachhaltige Landwirtschaft in irgendeiner Weise. Aber jetzt beim nochmaligen Lesen habe ich gedacht, nee, es geht hier ja eigentlich um ein zu viel von Vorsorge, in Anführungszeichen. Und ich denke eigentlich, bei Erntedank geht es ja vor allem ums Genug. Und wir sind dankbar dafür, dass wir genug haben von Gott und dass wir leben können und dass immer wieder wir auch Sachen geschenkt bekommen, für die wir gar nicht arbeiten können. Genau. Und wahrscheinlich haben einige Menschen in Corona-Zeiten so eine Hamstererfahrung gemacht, also ne, dass man plötzlich, was es bedeutet zu hamstern und vielleicht mehr einzulagern, als man offensichtlich braucht und zugleich irgendwie als Enkel oder Urenkel von einer Kriegsgeneration ist natürlich auch dieses Vorsorgen und Einlagern auch unumgänglich eigentlich, um zu überleben. Zumindest in deren Narrativ. So, natürlich, ja, also, und es sind Menschen, die verhungern, oder es verhungern Menschen.
Genau. Es spricht ja auch nichts. Also, das Problem ist ja, er hat ja schon Vorräte. Und es scheint ja überhaupt kein Problem zu sein. Also, die Vorräte an sich sind ja nicht das Problem. Aber wie du sagtest, das finde ich sehr gut, diesen Gedanken, ab wann ist es zu viel? Weil, also, wir da ja vielleicht schon auch mit hineinlesen, woanders fehlt es vielleicht. Also es ist wirklich gerade überall zu viel.
Ja.
Oder hat er zu viel auf Kosten von anderen?
Genau.
Ja, das ist so vielleicht, es ist vielleicht dann auch unsere Themen irgendwie im Blick auf globale Gerechtigkeit, die da für uns dann auch mitschwingen, wenn einer so wahnsinnig viel hat. Ja, kann man vielleicht daraus schließen, dass es woanders dann einfach fehlt.
Ja, voll, irgendwie mit diesem Getreide-Exportstopp aus der Ukraine, wo einfach Menschen, richtig viele Menschen verhungert sind oder unter Hunger gelitten haben, auch im globalen Süden, in Afrika. Und hier so, keine Ahnung, ja gut, die Preise sind ein bisschen hochgegangen. Aber also sage ich natürlich jetzt auch aus einer Perspektive, die nicht von Armut betroffen ist in diesem Land. Aber da irgendwie nochmal zu denken, okay, ja, wie sind die Verteilungslogiken in unserer Welt?
Ja.
Und warum habe ich das Gefühl, wir haben noch so viel und anderswo eben ist Hunger nicht nur ein Problem, sondern einfach also lebensbedrohlich.
Ja. Und ich glaube, dass diese Verteilungslogiken, dass die sich schon verändern können aus einer Dankbarkeit heraus. Also wenn ich jetzt nochmal überlege, Erntedankfest und irgendwie dieses Dankbarkeit üben für das, was ich bekomme und überhaupt mir bewusst machen, dass ich mir mein Leben eben nicht selbst geschaffen habe. Ich habe mich nicht selbst gezeugt und geboren. Sondern das Leben ist erstmal Geschenk und auch alles, was ich an Erfahrungen machen darf, alles, was ich essen darf, alles, was ich anziehen darf, ist erstmal irgendwie Geschenk.
Genau. Und auch so eine Angewiesenheit, finde ich. Also Dankbarkeit und das Bewusstsein dafür, dass ich angewiesen bin darauf, dass, oder angewiesen war, dass meine Schöpferin mich ins Leben gesetzt hat, zusammen mit den Menschen, die mich gezeugt haben. Und aber auch immer noch angewiesen bin darauf. Also ich bin ja immer im Sozialsystem und immer angewiesen auch auf Fürsorge von anderen Menschen, auf darauf, dass Menschen diesen Acker bestellen, solange ich hier im Büro sitze und einen Podcast aufnehme. Also genau.
Und da habe ich schon den Eindruck, das ist was der Kornbauer irgendwie aus dem Blick verloren hat. Weil er denkt, er kann sich das alles selber machen. Er braucht nur genug Vorräte für sich zu scheffeln, damit er dann glücklich wird. Aber ich glaube, so funktioniert Glück nicht. Glück ist, glaube ich, immer was immer auch ein Stück weit ein Geschenk ist, was ich mir eben nicht aus mir selbst erarbeiten kann, sondern was ich eigentlich nur durch Dankbarkeit üben kann. Also ich glaube, Dankbarkeit macht glücklich und nicht Glück dankbar.
Ach, spannend. Ja, Dankbarkeit macht glücklich und glücklich. Das ist so ein Poesie-Albumspruch. Nee, aber ja, gut.
Ich glaube, der ist auch nicht von mir. Also wenn irgendjemand das Zitat findet, von wem es ist, ich glaube, dass ich das irgendwo gelesen habe, dann bitte gerne schreiben, wer das vor mir schon mal so klug formuliert hat.
Ja, und sozusagen auf der negativen Seite von dieser Angewiesenheit, das heißt negative Seite, aber fehlt das Bewusstsein dafür, dass er halt auch angewiesen bleibt auf diesen glücklichen Zustand, dass halt kein Wurm oder keine Mäuse in seinen Speicher kommen und das auffressen. Oder
ja, stimmt.
Dass irgendwie ein Erdbeben kommt, was seinen Speicher verschüttet oder eine Flut oder so. Also und ich glaube, es rückt ja jetzt mit der Klimakatastrophe einfach wieder stärker auch in unseren Erfahrungshorizont, auch in Mitteleuropa. Genau. Und das finde ich schon auch an Erntedank ganz, ganz gut, darauf nochmal zu kommen und das das zu erwähnen. Und auch, dass dieses Angewiesensein ja eigentlich auch eine spirituelle Erfahrung sein kann. Oder also für mich ist, ich bin angewiesen auf Gott und deswegen bin ich dankbar für mein Leben und dafür, dass eben doch es immer wieder genug Essen gibt. Genau. Und prangert es auch an, wenn es ungleich verteilt ist. Das ist dann quasi so die ethische Konsequenz daraus, dass ich weiß, irgendwie sind alle drauf angewiesen, aber so wie wir gerade versuchen, die Kontrolle zu haben darüber, dass unsere Speicher in Deutschland immer voll sind für die weiße Community. Genau.
Ich glaube, das ist das, weshalb wir uns vielleicht so schwer tun mit diesem Angewiesensein, weil es ein Kontrollverlust ist, weil ich da Kontrolle abgeben muss. Und dann dahin zu kommen, dass das aber auch eine irrsinnige Entlastung sein kann, das ist so das, wonach ich mich sehne.
Ja, Entlastung und zugleich merke ich, irgendwie so Angst vor dem Risiko habe ich schon auch. Also oder dieses natürlich, wenn ich weiß, ich habe noch genug Marmelade im Keller, dann bin ich entspannt. Das ist ein sehr banales Beispiel, aber genau. Und zugleich haben wir so oder so das Risiko und die Angewiesenheit. Also die Frage ist auch, bin ich mir dessen bewusst oder nicht? Oder verdränge ich es dadurch, dass ich irgendwie versuche, mein Leben komplett unter Kontrolle zu haben bis zur Rente?
Ja, aber ich glaube, jetzt sind wir ja auch wieder an dem Punkt, was wir vorhin schon gesagt haben, ne? Mit dieses prinzipiell spricht ja nichts dagegen, Vorräte anzulegen. Und es ist ja gut und richtig und wichtig. Die Kunst besteht dann darin, vielleicht das eben zu erkennen, wann ist es zu viel.
Genau.
Wie viel brauche ich eigentlich wirklich? Und wo brauche ich vielleicht in anderen Bereichen dann Jetzt bin ich wieder bei Selbstoptimierung. Jetzt fangen wir an, uns im Kreis zu drehen.
Ja, nein, aber wir könnten sagen, bevor wir uns ganz im Kreis drehen, haben wir jetzt einen schönen Bogen gespannt,
ja,
einen Halbkreis. und überlassen es jetzt unseren lieben HörerInnen, diesen Kreis entweder zu schließen und sich im Kreis zu drehen oder aber eine Kurve zu kriegen und vielleicht woanders zu landen in eurer Predigt. Mhm.
Ja.
Genau.
Dabei wünschen wir euch auf jeden Fall viel Freude und hoffen, dass ihr mitgenommen habt, Gedanken für euch, die ihr ja umsetzen könnt oder verwerfen könnt, wie es euch beliebt. Mhm.
Ansonsten einen schönen Erntedankgottesdienst mit den Menschen, die da mit euch den zusammen feiern. Und wenn ihr Lust habt, mal wieder reinzuhören, dann freuen wir uns. Wir freuen uns auch über Feedback oder wenn ihr mal mitmachen wollt. Genau. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Ade.
Wiederhören. Das war das Farm. Ciao.
Das war das Farm. Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.